herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, der Nebel legt sich über Friedrichshafen und wenn man nach draußen schaut, in die Wälder, dann sieht man, die Blätter werden rot und gelb. Der Herbst ist da. Und das zeigt, dass unser Fallsemester, das gerade im Laufen ist, auch sich so langsam dem Ende nähert. Und mittendrin habe ich mir gedacht, lade ich mir einen Gesprächsgast ein, mit dem man wunderbar über dieses Semester, über das nächste Semester, über die letzten Semester und die Semester davor sprechen kann. Ich begrüße ganz herzlich hier im ZU-Podcast Präsident Professor Klaus Mühlhahn. Hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Lieber Herr Mühlhahn, Ihre Präsidentschaft ist jetzt fast 5 Jahre lang und erinnern Sie sich denn noch, wie Sie vor 5 Jahren das erste Mal einen Fuß auf einen der beiden Campus der Zeppelin-Universität gesetzt haben?
Ich erinnere mich da sehr gut dran. Ich habe meinen Fuß auf den Fallenbrunnen gesetzt, denn am 1. Juni 2020 hat man eine kleine Willkommensveranstaltung organisiert und zu der bin ich ins Sodenforum gegangen und ich kann mich da deshalb sehr gut dran erinnern, weil es war der Anfang der Pandemie und da gab es ja die Distanzregeln und da hat man, damit man sozusagen jeden zweiten Platz besetzt, hat man aufgeblasene Luftballons auf die nicht zu besetzenden Stühle befestigt und die waren dunkel und es sah eigentlich sehr schön aus, wenn auch natürlich unter der schwierigen Zeit und für mich repräsentiert das alles, wofür die Zeppelin-Universität steht, kreativ, andere Wege gehen, neue Sachen machen.
Das war ja ganz sicherlich ein schwerer Einstieg, oder? Ich meine, gleich mit der Pandemie in so ein Amt zu starten?
Ja, war schwer. Damals war es am 1. Juni oder im Juni noch nicht ganz absehbar, dass die Pandemie sich dann immer noch fast 1,5 Jahre hinziehen würde und was da noch alles kommen würde. Aber das war wirklich ein Start unter erschwerten Bedingungen, das muss man einfach sagen.
Wie sind Sie denn damals eigentlich, Sie waren ja an der Universität in Berlin beschäftigt, auf das kleine Friedrichshafen am Bodensee aufmerksam geworden?
Also die Zeppelin-Universität kannte ich als Universität, weil man darüber Sachen gelesen hat, weil einem Leute was erzählt haben. Es gab aber auch einen relativ konkreten Bezugspunkt. Da hat mich eine studentische Initiative hat mich mal eingeladen, einen Vortrag über China zu machen. Ich glaube, das war 2019, wenn ich drüber nachdenke. Und das ist dann irgendwie nicht mehr zustande gekommen. Die Gründe kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber auch da war sozusagen, habe ich mich mit der Zeppelin-Universität beschäftigt. Und die Zeppelin-Universität stand für mich immer eben für den Versuch, im Bildungsbereich neue Wege zu gehen, Neues auszuprobieren, besser sein zu wollen, also in den Dingen, was man tut, also in Bildung vermitteln und so. Und das hat mich immer gereizt, das fand ich immer attraktiv und ich glaube, deshalb bin ich dann auch nach Friedrichshafen gekommen.
Da muss man ja der Initiative dankbar sein, dass die Einladung ein bisschen symbolhaft möglicherweise auch die Einladung zur Präsidentschaft war.
Ja, schon. Traurigerweise gibt es diese Initiative, also die gibt es schon noch, aber sie liegt im Moment, glaube ich, ist sie nicht aktiv.
Es ist ja so, manchmal braucht eine Initiative einen Neustart, manchmal sind ein paar mehr, ein paar weniger da, aber das ist ein anderes Thema.
Aber wenn jetzt die einige Studierende zuhören und vielleicht sagen, ja, also die könnten wir doch wiederbeleben, wäre das doch toll.
Dann hätten wir eine zweite Einladung, dann können wir Ping-Pong spielen.
Genau.
Jetzt ist natürlich so ein Start in der Pandemie ist wahrscheinlich der schwerste, den man haben kann. Es war ja niemand darauf vorbereitet, Hygienemaßnahmen, wie macht man digitalen Unterricht? Also das war alles schwer genug. Aber was für Herausforderungen abseits der Pandemie haben Sie denn hier an der Zeppelin-Universität vorgefunden?
Die Herausforderungen des Jahres 2020, wenn wir jetzt mal die Pandemie rauslassen, sind eigentlich auch die Herausforderungen, die wir heute noch haben, nämlich zu definieren, warum gibt es die Zeppelin-Universität eigentlich oder wie unterscheidet sich die Zeppelin-Universität von den vielen anderen Universitäten, die es gibt? Ich meine, in Deutschland habe ich jetzt gelesen, gibt es 20.000 Studiengänge und wir müssen ja immer eine gute Antwort haben auf die Frage, warum studiere ich an der Zeppelin-Universität und was bekomme ich an der Zeppelin-Universität, was ich woanders nicht bekomme? Und das ist eigentlich die zentrale Frage und die zentrale Herausforderung und die stellt sich eigentlich immer, weil wir in einem Gebiet unterwegs sind, wo die anderen Universitäten ja nicht schlafen, die stehen nicht einfach still, dann die machen auch wieder neue Sachen und insofern ist das für uns eigentlich, wird eine Herausforderung, die es auch in Zukunft immer wieder geben wird.
Es gehört ja auch ein bisschen zur Eigenart der ZU dazu, sich sehr intensiv mit sich selbst zu beschäftigen und auch immer wieder neu zu fragen, wer sind wir eigentlich? Wir sagen den Studierenden ja gerne, die Universität ist das, was ihr daraus macht. Also ist das auch irgendwie Ein nie abgeschlossener Prozess womöglich.
Genau, das ist ein nie abgeschlossener Prozess, weil wie gesagt, woanders passieren dauernd Sachen. Dann gibt es natürlich so, dass sich die Technologie weiterentwickelt. Es gibt dann natürlich so, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt und dass dadurch immer wieder, sag mal, diese Frage neu zu stellen und auch neu zu beantworten ist. Aber ich will auch nochmal sagen, ja, das stimmt. Die Zeppelin, gerade weil das eine permanente Herausforderung ist, beschäftigt man sich auch immer wieder gern mit der Frage, wer sind wir eigentlich? Und das ist eine Frage, die ich sehr wichtig finde, aber ich finde, man sollte sie erweitern. Nicht nur, wer sind wir eigentlich, sondern wozu sind wir eigentlich? Also was ist sozusagen unser Purpose? Ja. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Frage, dass wir uns selber bespiegeln, sondern fragen, was können wir beitragen? Ja, zu Friedrichshafen und zu Baden-Württemberg, zu Deutschland und zur Welt. Und das ist vielleicht für eine Universität die wichtigste Frage.
Haben Sie denn Antworten darauf gefunden in den letzten 5 Jahren?
Weil es ja eine laufende Frage ist, gibt es auch keine definitiven Antworten, okay, sondern ja. Es kann immer nur Antworten geben, die für eine bestimmte, glaube ich, ja, die für einen bestimmten, Moment die passenden sind. Und was wir 2020 gemacht haben und was, glaube ich, jetzt auch demnächst dann wieder ansteht, und da können wir dann nochmal drüber reden, wir haben dann einen Strategieprozess begonnen, um mit externer Moderation und zu fragen, was sind die Themenfelder, wo wir uns aufstellen wollen. Wir haben uns dann damals darauf geeinigt, dass das Nachhaltigkeit, Digitalisierung, globale Netzwerke sind und dass wir in den Bereichen, wie gesagt, Kompetenz, Expertise aufbauen und dann eben auch Studiengänge entsprechend anbieten zu können.
Mhm. Da gucken wir auf jeden Fall noch auf die Ausblicke drauf. Jetzt würde mich noch interessieren, erstmal nochmal auf Ihre 5 Jahre Amtszeit geblickt. Was waren denn da für Sie besondere Erlebnisse, besondere Ereignisse?
Also es gibt ganz viele besondere Ereignisse hier, weil das ja eine Universität, wo wir auch, muss man ja ehrlich sagen, für unsere Größe unheimlich viele Aktivitäten entfalten, sowohl intern als auch extern. Und im Grunde genommen gibt es da immer wieder tolle Sachen. Und wenn ich jetzt mal sicherlich nachdenke, einer der Höhepunkte war sicherlich 20 Jahre ZU und das Sommerfest und auch die Vorbereitung darauf. Und ich finde, es ist uns sehr gut gelungen, das zu begehen. Da gab es auch entsprechend, ich fand, das war sehr angemessen, das, so wie wir das dann auch gefeiert haben. Es gibt tolle Momente mit den studentischen Initiativen und Veranstaltungen, dort irgendwo hinzugehen. Da haben wir so tolle Sachen erlebt, Diskussionen, die auch stattfanden hier. Ein Hype, ein Highlight eigentlich ist immer auch die Graduierung. Wenn man die Studierenden sozusagen nochmal sieht, verabschiedet, wenn die auch nochmal erzählen, wie sie die Zeit hier fanden, wenn man auch die Gelegenheit hat, mit deren Eltern zu reden. Es gab tolle Ereignisse mit Förderern und so weiter. Also wir haben hier viele schöne Sachen, habe ich in dieser Zeit erlebt.
Sie wohnen ja auch ganz in der Nähe, in Langenargen, das darf ich vielleicht sagen. Die Hausnummer geben wir nicht bekannt, ist klar. Aber haben Sie sich ein bisschen in die Bodenseeregion auch eingelebt?
Auf jeden Fall. Nach fast 5 Jahren stellt man ja dann fest, dass das, was am Anfang, wo man dann noch schauen musste, wo kommt man wohin, dass sich das geändert hat. Man stellt fest, dass wenn ich jetzt zur Veranstaltung gehe, ich schon ziemlich viele Leute meistens kenne, ja, man sich begrüßt und so. Also ich bin in vielfältiger Weise hier schon angekommen, möchte ich mal sagen, und habe da viele Kontakte und Beziehungen aufgebaut.
Was für einen Unterschied haben Sie denn zwischen Berlin und Friedrichshafen kultureller Natur festgestellt? Man sagt ja, der Schwabe und auch in der Bodenseeregion braucht es immer ein bisschen, um das Eis zu brechen.
Auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, im Nachhinein, es ist gar nicht so leicht und es hat vielleicht auch länger gedauert, als ich erwartet habe, bis man wirklich sozusagen in Friedrichshafen auch aufgenommen wird oder bis man da sozusagen in die Kreise hineinkommt. Also das ist schon, das merkt man dann schon, dass Friedrichshafen eben nicht Berlin ist im Sinne, dass Berlin ist natürlich weitläufiger in vieler Weise international, auch offener. Ne? Mhm. Und das ist hier ein bisschen anders, aber ich würde auch nicht sagen, dass es einer Offenheit fehlt, sondern es dauert einfach länger. Mhm. Und es braucht etwas mehr Investition, um vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen.
Aber wenn man mal drin ist im Süden, dann ist man auch drin, dann gehört man dazu.
Genau. Dann
Sie gehören dazu.
Ja, dann ist es auch verbindlicher. Ja. Weil die Offenheit in Berlin ist aber andererseits auch eine gewisse Unverbindlichkeit. Ja, man geht und kommt und wenn einer weg ist, das fällt auch gar nicht so auf. Während hier ist es schon so, dass man dann, dass diese Beziehungen in gewisser Weise dauerhafter sind und vielleicht sogar auch dann eigentlich ein bisschen intensiver oder tiefer, ne, als in Berlin.
Und das scheint ja so schlimm nicht gewesen zu sein alles, weil sonst hätten sie sich vielleicht auch gar nicht für eine zweite Kandidatur entschlossen. Sie haben entschieden, sie möchten gerne weitermachen.
Genau, ich möchte gerne weitermachen. Ich meine, da gibt es natürlich immer die Überlegung zu sagen, ich habe jetzt vieles angefangen. Ich würde auch sagen, in den fünf Jahren ist nicht alles zu Ende gebracht worden. Und manche Dinge sind angefangen worden und die würde ich gerne dazu beitragen, sie auch zu Ende zu führen. Und wir haben natürlich auch viele Themen, wo auch noch weitere Arbeit notwendig ist. Und insofern habe ich mich aus diesen Gründen dann auch beworben. Ganz abgesehen davon, wie gesagt, dass ich jetzt hier in Friedrichshafen bin und dass ich sehr gerne in Friedrichshafen bin.
Mhm. Wie sieht denn jetzt die Zeppelin-Universität gerade aus? Wo steht sie denn? Kann man da irgendwie so einen Stand festmachen, wie es ihr gerade geht?
Also meine Diagnose, wenn ich jetzt sage, ja, ich bin sozusagen der Arzt der Universität und fühle den Puls, dann würde ich sagen, wir sind mitten in einem Umbruchsprozess.
Ja, ja.
Und deshalb auch, ehrlich gesagt, mein Wunsch, nochmal weiterzumachen,
ja,
um diesen Umbruchsprozess sozusagen zu Ende zu führen und im Sinne von, dass wir die Universität so aufstellen, dass sie da aus diesen ganzen Veränderungen auch gestärkt hervorgeht. Und dieser Umbruchsprozess ist, dass wir sicherlich in einer Situation sind, wo wir uns neu orientieren müssen,
mhm,
ne, und wo auch viel Beweglichkeit gefordert ist und wo wir auch hinkriegen müssen, dass wir eine neue Dynamik entfalten müssen und eine neue Phase des Wachstums beginnen können. Und diese, ich glaube, wichtige Vorbereitungen wurden gemacht, aber wir sind noch nicht da und das würde ich gerne weiter begleiten.
Das ist eben so ein bisschen natürlich der Haken mit Amtszeiten. Sie enden meistens halt genau dann, wenn man es wahrscheinlich gar nicht brauchen kann.
Ja, genau. Und vor allem durch die Corona-Pandemie, über die wir ja gesprochen haben, das hat natürlich sehr viel verlangsamt.
Mhm.
Also ich weiß noch, dann hatten wir, ich habe ja diesen Strategieprozess, den wir dann auch in die STEP-Kommission getragen haben, genannt. Ich meine, wie viele Sitzungen hatten wir ganz online, was dann ganz schwierig ist, gerade wenn man sich über Ideen austauschen will. Und wie schwierig war es, unter den ganzen Anforderungen dann eine Sitzung zu organisieren und so. Also das hat viel Zeit gekostet und dann dauert es auch prinzipiell viel länger, als man immer denkt, in so einer Universität auch bestimmte Prozesse anzustoßen. Und in vielerlei Weise sind wir in vielen Prozessen gerade in der Hälfte, ja, wo ich und ich denke, da muss jetzt noch sozusagen die zweite Hälfte vollendet werden, bis man dann auch wirklich die Resultate sehen kann.
Können Sie es denn mit Berlin so ein bisschen vergleichen? Wir empfinden Prozesse ganz oft lang, aber ich habe selber den Eindruck, wenn ich das mit anderen Universitäten vergleiche, wenn ich da im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen bin, von Pressestellen beispielsweise, dass es bei denen noch viel länger dauert. Also auch wenn wir hier das Gefühl haben, dass es viel zu lange dauert, wir sind sehr agil als kleine Universität.
Und wir sind auch sehr ungeduldig. Deshalb kommt es uns auch so vor, als ob das alles zu lange geht. Ja, aber das ist völlig richtig. Sie haben absolut recht. Ich meine, staatliche Universitäten sind viel träger, sind viel langsamer. Das vergessen wir hier manchmal. Aber nichtsdestotrotz, ich würde auch trotzdem sagen, es ist einer unserer Vorteile, dass wir agiler sein wollen. Und das müssen wir natürlich auch bemühen, dass wir das am Ende schaffen.
Jetzt ist es so, die Studierendenzahlen setzen alle Universitäten in Deutschland unter Druck. Das ist ein allgemeiner Trend. Inwiefern spüren wir das natürlich auch?
Also wir spüren das natürlich auch. Wir sehen, dass die Rekrutierung von Studierenden immer anspruchsvoller wird. Wir wissen auch und sehen auch, dass die Studierenden, weil eben die Zahlen überall sinken, heißt es aber auch, dass sie in viele Studiengänge, die früher zum Beispiel zulassungsbeschränkt waren, ich sag mal nur BWL, gibt es heute ganz viele Orte, wo sie BWL studieren können. Das heißt, da haben sie keine Wartezeiten mehr. Das heißt, das alles führt natürlich dazu, dass es auch für uns immer anspruchsvoller, immer herausfordernder wird, weil eben die Studierenden unheimliche Wahlmöglichkeiten haben. Und anders als vielleicht früher, als die doppelten Jahrgänge waren und die Universitäten überfüllt waren. Und auch unser zum Beispiel der große Vorteil, den wir haben, dass wir kleine Gruppen haben, gute Betreuungsverhältnisse. Wenn die anderen Unis schrumpfen, haben die auch jetzt kleinere Gruppen und bessere Betreuungsverhältnisse, selbst wenn sie das gar nicht von Anfang an so geplant haben. Also da Das ist gar keine Frage, dass uns die generelle, ich sag mal, Veränderung der oder der generelle Rückgang der Studierendenzahl betrifft uns auch zwar nicht direkt, weil wir uns ja auch eine besondere Klientel richten, aber indirekt auf jeden Fall.
Mhm. Ich hatte selber mal in unsere Zahlen geblickt und da sieht man schon auch sehr deutlich, dass der große Sprung oder Sprung ist das falsche Wort, der große Fall mit über 25% Verlust waren tatsächlich die drei Corona-Jahre. Das war natürlich so ein richtiges Absacken. Und jetzt hat man den Eindruck, durch die gelernten Mittel der Videokommunikation, der Videokonferenz, des hybriden Lernens und Lehrens, setzen viele, die da abhanden gekommen sind, auf Fernstudium. Ne? Das ist ein Trend, den wir auch zu spüren bekommen.
Ja. Auch unbedingt. Und das ist auch absolut richtig, die Analyse. Im Nachhinein hat uns die Pandemie, nicht nur uns, sondern auch viele andere Hochschulen, die Corona-Pandemie, also ein viel stärkerer Einschnitt, als man das so mit erlebt hat, ne, wenn man durch die Zeit durchgegangen ist. Und ich habe einen Artikel gelesen, dass zum Beispiel in USA auch sehr viele der Studierenden, also da gab es ja auch so eine Absinken, 3-4%. Und die sind auch nie wieder an die Uni zurückgekommen. Mhm. Das ist das Interessante. Mhm. Also die sind, davon haben ganz viele, wenn die erstmal dann 1-2 Jahre jetzt, also die haben Abitur gemacht oder Highschool, sind dann rausgekommen, haben gesagt, jetzt kann ich aber nicht studieren, weil alles geschlossen und Distanzregeln und so. Und dann mache ich erstmal einen Job und dann machen die den Job weiter und dann gehen die nicht wieder zurück zur Uni. Das heißt, die sind also wir haben immer gedacht, damals auch 2020, 2021, habe ich gedacht, okay, die Studierenden studieren jetzt nicht 21, dafür kommen sie aber 22. Mhm. Aber sie sind nie wieder 22 gekommen. Mhm. Und das hat nicht nur uns betroffen. Und insofern ist das in der Tat ein großer Einschritt, aber dann eben auch, man gewöhnt sich an Digitales. Mhm. Manche sind auch sozusagen dann da auch sehr glücklich, wenn sie nicht von zu Hause raus müssen, sondern von zu Hause aus mitlernen können. Also da ist so unheimlich viel in Bewegung. Und da müssen, und deshalb meine ich auch, da müssen wir uns immer die Frage stellen, funktioniert unser Modell noch? Weil wir haben natürlich sehr stark auf Präsenz gesetzt, aus gutem Grund. Aber wir müssen jetzt auch darüber nachdenken, wo wir sozusagen veränderten Erwartungen gerecht werden müssen.
Und wir haben natürlich, auch das wird uns nochmal vielleicht nicht von der Herausforderung stellen, aber Geduld abverlangen. Jetzt haben wir natürlich den Rückgang von G8 zu G9 in Bayern, in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, die nächsten 2 Semester werden wahrscheinlich auch nicht so prickelnd sein, schlichtweg, weil es gar keine Abiturienten gibt. Bevölkerungsreichsten Bundesländern Deutschlands.
Richtig. Wir beziehen zum Beispiel 15% unserer Studierenden kommen aus Bayern. Mhm. Und also diese 15% werden jetzt überhaupt nicht kommen in 2025, weil die machen ja kein Abitur. Da kommt vielleicht nur noch 1 oder 2%.
Also vom letzten Jahr noch Überbleibsel.
Genau. Also das heißt, das wird schon richtig. Wir müssen uns da sehr warm anziehen. Das ist völlig klar. Aber wiederum, es betrifft nicht nur uns. Aber wir müssen sehen für uns, dass wir uns, ich bin ja vom Hintergrund her Sinologe und dies kennt man, weiß mittlerweile schon jeder, aber ich wiederhole es hier trotzdem. Das chinesische Wort für Krise heißt auch Chance. Mhm. Ja, und wir müssen, glaube ich, uns nicht verunsichern lassen, sondern wir müssen sagen, wir arbeiten an unseren Themen weiter, ne, dass wir sagen, was können wir an der Uni besser machen? Welche Formate können wir nochmal neu aufstellen? Wie können wir zum Beispiel wirklich das studentische Partizipation und Engagement nochmal befördern? Das sind alles Themen, denen können wir uns sehr gut zuwenden. Wir müssen uns fragen, mit unseren Studiengängen, gibt es zum Beispiel neue Studiengänge, die wir jetzt gut aufstellen sollen? Wir haben ja auch schon einiges gemacht in diesem Bereich. So, das sollten wir in der Zeit tun. Und sozusagen, und dann kommen wir aus der Krise auch gestärkt hervor. Aber jetzt, das sollten wir nutzen, um unsere internen Prozesse zu verbessern.
Und möglicherweise ist ja auch ein Ende dieses demografischen Tals in Sicht. Also es gibt ja auch schon die ersten Berechnungen, dass in 2 oder 3 Jahren die Zahl der jungen Menschen in der Altersklasse, die für uns relevant sind, auch wieder zunehmen. Aber das sind halt auch 2 bis 3 Jahre. Das ist halt eine Zeit, es ist eine Geduldsfrage, mit der wir es zu tun haben.
Vor allem auch eine Nervenfrage für eine kleine Einrichtung.
Ja.
Und eine Geduldsfrage, natürlich abgesehen davon, dass vielleicht in Deutschland die demografischen Zahlen wieder steigen werden, und das werden sie, diese Berechnung kenne ich auch, ist natürlich so, dass wir ja auch angefangen haben, uns zu internationalisieren. Das heißt, mehr auf Englisch umzustellen und englische Programme anzubieten. Und mein Ziel ist es auch, internationale Studierende an die ZU zu holen, in größerem Maße. Nicht als, also ich würde es nicht gut finden, wenn wir es machen wie andere private Hochschulen, die dann zu 90% internationales Klientel haben. Nicht, weil ich was dagegen habe, aber ich finde die gute Mischung gut. Ja, und da haben wir aber international ist der Bildungsmarkt natürlich wachsend. Es gibt immer mehr Menschen in vielen Regionen der Welt, die Bildung nachsuchen und für die zum Beispiel ein Studium an der Zeppelin-Universität sehr, sehr interessant ist. Also insofern, es gibt es schon positive Entwicklungen, auf die wir setzen können.
Es ist halt ein dynamischer Markt und da muss man halt hingucken. Ne? Wir waren lange Zeit sehr mit uns beschäftigt und jetzt sind wir mehr mit dem beschäftigt, wo sich der Bildungsmarkt allgemein und global hin entwickelt. Wir hatten am Anfang eben auch eine schöne experimentelle Spielwiese. Da hatten wir auch das Glück, dass wir die ersten 10 Jahre uns tatsächlich austoben konnten und uns etablieren konnten und ja auch eine sehr starke Basis geschafft haben. Und jetzt müssen wir uns neu denken.
Ja, genau. Weil ich meine, das ist ja auch so, ich glaube, das muss nicht, ich meine, das ist etwas, was ich auch gerne miterlebt hätte, weil ich glaube, dass diese Aufbauphase und die auch stürmische und sehr erfolgreiche Aufbauphase, das muss ich ja ganz klar sagen, die muss ja sehr spannend gewesen sein. Und wir beide kennen das ja nur, ich meine, das Buch, das vom Arztprogramm erstellt wurde und aus anderen Fotos und so weiter und so fort. Aber das ist schon toll. Auf der anderen Seite ist auch eins klar, weil damals hat man natürlich die Zeppelin-Universität auch sehr berechtigt so aufgestellt, dass sie die Siderata oder sagen wir mal Lücken in der deutschen Wissenschaftslandschaft füllen konnte. Also ganz genau eben gute Betreuung, studentisches Engagement, forschungsorientiertes Lernen der Studierenden und so etwas. Ja, das alles gab's woanders nicht und war dann natürlich super. Damit konnte die ZU punkten. Jetzt haben andere Studierenden, andere Universitäten das auch. Ich bin zum Beispiel eingeladen worden von einer Initiative, ähnlich wie die studentische Initiative in Bayreuth. Die organisieren Bayreuther Dialoge. Ne? Und studentische Forschung ist überall heutzutage ein Thema. Klar, Betreuungsverhältnisse sind, da sind wir immer noch ziemlich gut, aber eben in manchen Bereichen Interdisziplinarität damals großes Thema. Sehr erfolgreich positioniert. Da haben sich alle Universitäten hinbewegt. Also insofern ist immer meine Frage oder auch mein Wunsch oder ist mein Vorschlag, was wir jetzt diskutieren sollen. Wir haben ja deshalb auch eine Kommission eingerichtet, die jetzt nochmal wirklich überlegen soll, was sind eigentlich die Punkte, wo können wir uns weiterentwickeln, dass wir wieder diesen Vorsprung haben. Und den haben wir einfach, würde ich schon auch sagen, ein Stück weit, also nicht vollkommen, weil ich glaube, es gibt immer noch Dinge, die machen wir viel besser als die anderen. Aber trotzdem ist das ist von außen nicht mehr so klar erkennbar wie vor 20 Jahren.
Das ist halt auch ein bisschen die Sache. Innovation, da hat man ja auch keinen Urheberschutz. Und wenn andere Universitäten sehen, wie erfolgreich das ist, machen die das nach.
Genau.
Also man kann sich ja nicht darüber beschweren, dass man etwas so gut macht, dass andere das auch haben wollen.
Genau. Und in der Tat, ich glaube, die Zeppelin-Universität, die ZU, hat eine absolute Vorreiterrolle gespielt. Und weil ich merke das immer, ich treffe auch andere Hochschulleitungen von staatlichen Unis und da ist vielen die Zeppelin-Universität ein Begriff. Und da ist auch vielen durchaus, dass sie sich das sehr genau angeschaut haben, was man hier wie gemacht hat.
Eines der Projekte, das in Ihrer Amtszeit angefangen hat und das möglicherweise erst in der nächsten Amtszeit vollendet wird, ist ja die Partnersuche. Was steckt denn da genau dahinter für diejenigen, die das noch gar nicht mitbekommen haben?
Ja. Also es gibt, das geht eigentlich, ich sag mal, das muss man, glaube ich, richtig darstellen. Die Diskussion ist länger als jetzt. Also die geht schon auf die Zeit vor meiner Amtszeit zurück.
Ach ja.
Und zwar, vielleicht eine der Herausforderungen, die ich hier zu nennen, ist natürlich, eine private Universität braucht ja ein solides Finanzierungsmodell und eine solide eher eine verlässliche Grundsicherung.
Ja, ja.
Und das ist vielleicht auch eine der Hausaufgaben, die nie erledigt wurden in den 20 Jahren. Am Anfang ist die Zeppelin-Universität sehr stark von den Unternehmen Zeppelin ZF finanziert worden. Dann hat man die Finanzierung umgestellt auf die Zeppelin-Stiftung. Und dann war seitens der Stiftung die Überlegung, ist es möglich, noch jemanden anderes ins Boot zu holen, sodass die Finanzierung der Zeppelin-Universität sozusagen nicht ausschließlich auf den Schultern der Zeppelin-Stiftung ruht. Dahinter steht auch die Überlegung zu sagen, wir sind eine relativ kleine Universität, wir müssen alles sozusagen alleine machen. Jetzt denken wir mal ans Marketing oder gar internationales Marketing. Macht es nicht Sinn, das mit jemand anders zu machen, der auch schon Studierende rekrutiert, aber sagen wir, es ist eine Universität, die hat ein ganz anderes Profil als wir. Also was kann man da für Synergien sozusagen schaffen? Also diese beiden Überlegungen. Kann man jemanden mit beteiligen an der Finanzierung? Kann man jemanden finden, mit dem Synergien möglich sind? Und ja, das steht hinter der Partnersuche.
Das ist ein ähnlicher Prozess vermutlich, wie es ja zum Beispiel auch die Banken gerade erleben. Wir haben hier sehr viele kleine Volksbanken gehabt, sehr viele Sparkassen gehabt und gerade bei den Volksbanken erlebt man es, die fusionieren alle, werden größer, um dadurch stärkere Marktpositionen zu bekommen und gemeinsame also Dienstleistungen, die man für alle gemeinsam macht, wie zum Beispiel IT ist ganz oft Sicherheitssysteme, wenn man die für viele Banken macht, ist es kostengünstiger, sinnvoller, effizienter, als wenn jeder ihr eigenes Süppchen
ganz genau
spielt.
Oder es schauen sich, ich habe es mir gerade jetzt neulich gedacht, Verlagswesen und gerade auch Wissenschaftsverlage oder akademische Verlage. Ich meine, da ist auch eine gigantische Konsolidierung passiert, so nennt man das ja dann. Und da, dass kleinere Verlage von größeren aufgekauft werden und so weiter und so fort, weil die eben bestimmte Synergien heben können. Also insofern ist der Ansatz, wie Sie völlig richtig sagen, durchaus eben in vielen verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen zu verfolgen.
Und können Sie denn da so einen Zeitraum festlegen? Das ist bei so einem langen Prozess ganz schwer natürlich festzumachen. Aber wo bewegen wir uns denn gerade? Und es wird ja wahrscheinlich nicht am Ende des Semesters der Bote um die Ecke kommen und Extrablatt rufen.
Genau. Nein, das sicherlich nicht. Ich sollte vielleicht noch sagen, also die Chancen der Partnersuche habe ich schon beschrieben. Ja. Die Finanzierung zu diversifizieren und Synergien zu schaffen. Aber Chancen haben auch Herausforderungen. Und ja, ich sag mal, die andere Herausforderung für uns ist aber dafür zu sorgen, dass das Profil der Zeppelin-Universität dabei, wie das immer ist bei diesen Merger- und Acquisition-Prozess, dass das Profil der Universität erhalten bleibt. Mhm. Das ist ja das Profil, was, da würde ich ja sagen, das ist ja unsere Mission, unsere Kern, unsere Identität. Ja, die Zeppelin-Universität, wie heißt das dann mal so gerne, als Denkfabrik, als Experimentierraum, als Innovation, als so. Und das müssen wir beibehalten. Das heißt also, und das ist die Aufgabe, auch meine Aufgabe, auch eine Aufgabe, die natürlich nicht abgeschlossen ist, sondern die jetzt auch noch in Zukunft fortzuführen ist, dass man in diese Gespräche geht und eben das genau sicherstellt, dass die Zeppelin-Universität, wie wir fest von überzeugt sind, dass sie eine wichtige Rolle zu spielen hat, das erhalten bleibt, aber eben auf einer, ich sag mal, stabileren Basis. Ja, so und das ist ein schwieriger Prozess natürlich, ja. Mhm. Und in diese Gespräche muss man gehen. Ich weiß da auch da gibt es natürlich auch Personen, die sind ungeduldig und weil natürlich in diesem da gibt es ja auch Unsicherheiten. Ich verstehe das völlig, sowohl bei Studierenden als auch bei Mitarbeitenden. Man weiß, okay, da gibt es Gespräche mit Partnern, man weiß nicht genau, wie das endet und es zieht sich jetzt auch noch lange hin, weil wir wollen es aber auch richtig machen. Man will ja die Gespräche auch gründlich vorbereiten und sie sollen ja auch gute und tragfähige Ergebnisse erzielen. Und insofern muss man diese Gespräche wirklich bis zum Ende führen. Das wird noch etwas dauern, aber wir werden dann natürlich entsprechend, wenn es dort Informationen gibt, dann natürlich auch die Menschen an der Universität hier mitnehmen und informieren und auch Möglichkeiten von Feedback geben. Das möchte ich auch sagen. Also nicht nur einfach, sondern auch durchaus sagen, das sind so die Pläne, das sind die Konzepte und was haltet ihr davon? Und alle Partner, mit denen wo ich in Gesprächen dabei war, und wie gesagt, man darf nicht vergessen, die Suche wird von der Zeppelin-Universität Stiftung durchgeführt, also nicht von der ZU, aber wir sind natürlich beteiligt. Die sehen genau die Notwendigkeit von Feedback und Information und Partizipation genauso.
Aber man kann festhalten, es wird auf jeden Fall in die nächste Amtszeit hineinreichen. Das wäre eines der Prozesse, die Sie eben angefangen haben und gerne zu Ende führen würden.
Ja, genau. Weil da sind wir noch nicht an einem Ende Und das halte ich auch für sehr wichtig. Ja, und ich glaube auch, also ich meine, das ist auch eine meiner Hauptmotive, also nicht alleine, sondern wie gesagt, das ist auch eine tolle Aufgabe. Ich habe auch einen tollen Job, muss ich sagen. Es ist ein wunderbarer, aber es ist so spannend und da gibt es viele Möglichkeiten. Aber ich habe auch natürlich, denke mir, es ist auch eine Frage der Verantwortung, dass man, weil in diesem Prozess, der ist natürlich sensibel und der kann, den muss man schon entsprechend steuern. Diesen Prozess möchte ich auf jeden Fall gerne zu Ende führen. Aber in einem positiven Sinn für die ZO. Ja. Und auch Einfluss nehmen darauf, dass, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht gut läuft. Ja, wir sind ja nicht so, dass wir jetzt alles, wir haben ja noch Optionen, dass man dann auch noch andere Optionen eruiert.
Und das kann man vielleicht zumindest festhalten. Der Prozess, der verlangsamt sich natürlich mit neuen Personen, die sich da einarbeiten müssen. Also Sie haben natürlich diesen Prozess jetzt schon lange betreut. Sie kennen die Hintergründe, Sie kennen die ganzen Feinheiten, die Details, die Nuancen. Wenn dieser Prozess neu beginnen müsste, mit einer anderen Person, einem anderen Präsidenten, würde sich dieser Prozess möglicherweise verlangsamen, verlängern, ähnlich wie wir es ja bei der Wahl des Oberbürgermeisters erlebt haben, wo der Prozess einfach ein bisschen länger geworden ist, weil der neue Oberbürgermeister Blümke natürlich auch erst wieder auf denselben Stand kommen muss wie Sie.
Ja, und wichtig ist natürlich auch, ich meine, man hat auch jetzt Beziehungen, habe ich aufgebaut, zu Key-Schlüsselakteuren in der Region. Weil das ist ja auch, es hat mich auch lange gedauert, bis ich es gelernt habe. Also es gibt ja einige einflussreiche Personen hier, die auch politisch einflussreich sind, die Dinge gestalten können, anstoßen können und so. Also dieses Netzwerk, ja, ist natürlich auch wahnsinnig wichtig. Menschen, mit denen man vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, die auch deren Ohr man hat, wo man auch sagen kann, schaut mal, aber das ist jetzt vielleicht keine gute Idee. Oder so. Das ist natürlich auch sehr wichtig.
Wir haben in diesem Frühjahr die Studiengebühren erhöhen müssen. Weil es war nicht die einzige Entscheidung der Zeppelin-Universität allein. Darüber denken jetzt viele nach. Studierende sind natürlich enttäuscht. Aber das hat Hintergründe. Wie kam es denn dazu? Können Sie das nochmal erläutern?
Ja, mal natürlich sehr gerne. Und es ist auch keine Entscheidung, die mir sehr leicht gefallen ist. Weil wer sich ein bisschen auskennt, auch im Bereich jetzt der privaten Unis, vor allem in den USA, wo man natürlich eine unheimlich reiche Landschaft hat, unheimlich viele private Universitäten, dann wissen Sie, dass Studiengebühren und die Höhe von Studiengebühren ist extrem sensibles Thema. Wir haben ich habe mich dafür eingesetzt, die Studiengebühren zu erhöhen, weil ich glaube, dass wir unseren Finanz- oder unserem geldgebenden Institution, nämlich der Zeppelin-Stiftung, signalisieren müssen, dass wir uns an den gestiegenen Kosten beteiligen. Das heißt, der Hintergrund für diese Studiengebührenerhöhung ist natürlich, dass auch bei uns Personalkosten, aber auch Energiekosten, Kosten für die Reinigung der Gebäude, Wareneinsatz bei der Mensa, alles hat sich ja, ich meine, wir wissen es ja aus dem privaten Kontext, es trifft uns als Universität auch. Alles hat sich wenn Sie die ganzen Jahre zusammennehmen, gab es ja zweimal Jahre mit 8% Inflation. Und wenn Sie das zusammenzählen, dann wissen Sie schon, wo man da hinkommt. Und das konnten wir nicht mehr ganz allein der Zeppelin-Stiftung aufbürden. Und die Zeppelin-Stiftung hat die Erwartung formuliert, dass wir auch einen Eigenbeitrag leisten. Ja? Und den Eigenbeitrag mussten wir sozusagen dadurch erbringen. Das hat natürlich auch die positive Situation, muss man auch ganz ehrlich sagen, dass die Studiengebührenerhöhung sich positiv auswirkt, weil wir tatsächlich jetzt etwas moderatere Forderungen an die Zeppelin-Stiftung stellen können und sagen können, wir haben einerseits Einsparungen, die haben wir übrigens auch getätigt, auch in derselben Höhe wie die Studiengebührenerhöhung. Wir haben das nicht nur auf die Studierenden abgewälzt, sondern wir haben Einsparungen getätigt, das heißt mehr Arbeit für unsere Mitarbeiter, also alle Mitarbeitenden haben auch dazu beigetragen, weil sie bestimmte Sachen auffangen, weil wir die eine oder andere Stelle nicht nachbesetzt haben oder weil wir aus eigener Leistung mehr erschaffen, weil Standortmanagement mehr Eigenarbeit einbringt und. Und das hat uns politisch in eine gute Situation gebracht, dass wir sozusagen auf Augenhöhe mit der Zeppelin-Stiftung verhandeln können und sagen können, wir haben ja unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben unseren Beitrag geleistet und dadurch haben wir es ermöglicht natürlich auch, dass auch die Unterstützung der Zeppelin-Stiftung dann weitergehen kann.
Mhm. Möglicherweise haben durch diese Erhöhungen ein paar Studierende sich das nicht mehr leisten können. Dafür haben sie aber dann auch, gesorgt ist so ein Wort, aber sie haben sich sehr stark eingesetzt, auch neue Stipendien an Land zu ziehen und da haben sie einen tollen Erfolg zu verbuchen.
Genau, also da haben wir sogar mehrere Erfolge. Also wir haben jetzt gerade vor 2 Wochen eine Spende bekommen von in der Höhe von 250.000 Euro für Stipendien für Studierende. Wir haben aber auch davor auch schon eine Spende bekommen, ich glaube im Frühjahr diesen Jahres in Höhe von 70.000 Euro. Also haben wir jetzt 320.000 Euro nur für Stipendien angegeben. Und das ist schon eine ziemliche Menge. Da können viele Studierende jetzt studieren, entweder Teilerlass oder Kompletterlass. Da ist eigentlich alles möglich. Nein, und das war auch klar, das habe ich auch den Studierenden und auch intern gesagt, wir können nicht nur einfach die Studiengebühren erhöhen und sagen, okay, jetzt haben wir die Studiengebühren erhöht, sondern ich habe immer gesagt, es muss ganz klar damit einhergehen, dass wir unsere Bemühungen verstärken, Fundraising zu betreiben, mit dem Ziel, Stipendien für die Studierenden zu bekommen.
Für diejenigen, die eben immer auf der Kippe waren, weil die darf man nicht verlieren. Die sind ja auch sehr wichtiger Bestandteil für die Vielfalt der Studierendenschaft.
Absolut. Und ich bin davon fest überzeugt, dass wir die soziale Diversität brauchen. Wir brauchen alle Gruppen der Bevölkerung bei uns. Und ich meine, da haben wir noch viel zu tun. Nicht nur, ich sag mal, Studierende, die vielleicht aus jetzt weniger wohlhabenden Verhältnissen kommen oder wie man jetzt oft so sagt, bildungsfernen Verhältnissen kommen, sondern wir müssen uns auch noch viel aktiver darum bemühen. Aber das haben wir mit einem Stipendium auch gemacht, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund zu uns holen. Mhm. Dass wir einfach die gesamte Gesellschaft bei uns an der Universität abbilden.
Das ist ja auch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal unter den, wir sind sehr stark in den Politikwissenschaften, in den Wirtschaftswissenschaften, aber wir sind eben sehr stark auch in den Kulturwissenschaften und die prägen das sehr, ich sag mal, holistische Gesamtbild an der Zeppelin-Universität.
Ja, genau. Und das unterscheidet uns auch von den anderen privaten Hochschulen, aber es macht es natürlich auch nochmal die Herausforderung ein bisschen größer. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass die Kulturwissenschaften einen ganz wichtigen Beitrag an der Zeppelin-Universität leisten. Und nicht nur ich, viele andere Kollegen und Studierenden sehen das auch so. Und dass wir das unbedingt hier brauchen. Wir wissen aber auch, dass natürlich es bei dem, da gibt es ja ein riesiges Angebot in dem Bereich von staatlichen Unis, muss man ganz ehrlich sagen, wo man ja keinerlei Studiengebühr bezahlen muss. Deshalb wissen wir schon, dass es da ein bisschen schwieriger ist. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sollten wir uns davon auch nicht abbringen lassen, sondern ich sehe das als eine Veranlassung nochmal darüber nachzudenken, gibt es vielleicht nochmal viel spannendere Verbindungen, wie wir die Kulturwissenschaften einbeziehen können oder welche Rolle Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften an dieser Universität haben können und können wir da nochmal neue Programme denken, weil im Moment würde ich vielleicht sagen, sind wir vielleicht sogar auch ein bisschen sehr konventionell unterwegs, weil wir sagen, studiere Kulturwissenschaften, studiere Sozialwissenschaften, studiere Wirtschaftswissenschaften. Ich weiß, dass diese Programme alle interdisziplinär sind. Man kann aber trotzdem nochmal auch über neue Kombinationen nachdenken und das sollten wir auch tun.
Mhm. Wenn Sie jetzt in die nächsten 5 Jahre starten würden, was haben Sie denn da noch vor? Was haben Sie für Projekte im Köcher, von denen wir vielleicht noch nichts wissen?
Also ich glaube vor allem zwei Sachen, die für mich zentral sind jetzt. Das eine ist, wir müssen uns nochmal die Studiengangsentwicklung anschauen und weitertreiben. Ich glaube, wir müssen weiter noch an unserem Portfolio bauen und überlegen, gibt es neue Studiengänge? Aus den Erfahrungen auch der letzten Zeit, die wir gemacht haben, dass wir neue attraktive Angebote machen können. Und da kann man, glaube ich, einiges machen. Und da würde ich aber auch sagen, wie können wir da zum Beispiel interessantere Kombinationen, waghalsigere Kombinationen finden, zum Beispiel zwischen Themen, die man nicht unbedingt zusammendenkt. Und da sollten wir uns ein bisschen umschauen. Wir sollten es nicht willkürlich machen, weil wir wollen natürlich auch eine seriöse Universität bleiben. Aber ich glaube, da kann man eine Menge machen. Und das Zweite, was mir genauso oder vielleicht sogar noch wichtiger ist, ist, ich bin davon überzeugt, dass es notwendig ist, dass wir das sozusagen nochmal den Zusammenhalt oder auch die den Spirit, ja, nennen wir es mal so, den ZU-Spirit, den müssen wir revitalisieren. Also wir müssen wieder mehr Enthusiasmus, mehr Freude hier reinbringen und auch schauen, wie wir den Campus dadurch auch füllen, dass wir da spannende Projekte, Formate haben, die im Gebäude sozusagen in Präsenz stattfinden. Dass wir da einfach nochmal sehen, wie wir die ganze Campuskultur stärken. Der Campus als ein Safe Space, wo es Spaß macht, sich auszutauschen, wo Professoren und Studierende sich begegnen, wo es viele Diskussionen gibt. Und da haben wir natürlich gelitten, auch unter Corona-Bedingungen, da haben wir auch gelitten, natürlich unter den, stagnierenden Studierendenzahlen. Die Stimmung allgemein, glaube ich, könnte besser sein. Das ist für mich ein zentrales Problem. Nennen wir das mal unter dem Dings Campuskultur stärken.
Mhm. Und möglicherweise in einer Welt, in der es immer mehr künstliche Intelligenz gibt, ist das Bedürfnis der natürlichen Intelligenz irgendwann vielleicht auch wieder ein bisschen höher. Also wir erleben ja gerade eine starke Nachfrage bei den digitalen Universitäten, bei den Fernuniversitäten. Aber hoffentlich, und das ist ja auch der Kern unserer Kampagne, wir möchten eigentlich wieder sagen, dass die Menschen sich begegnen und auch sagen können, du liegst mir am Herzen, ihr liegt mir am Herzen. Das kann man aber halt nur echten Menschen sagen, das kann man nicht der KI sagen.
Genau, aber deshalb brauchen wir sozusagen nochmal neue Initiativen, um wirklich diese persönliche Begegnung anzuregen und zu gestalten und auch wirklich zu integrieren in das, was wir an der Zeppelin-Universität machen. Ohne aber übrigens komplett die Technologie aus den Augen zu verlieren. Weil ich glaube, es wäre falsch, wenn wir jetzt völlig nostalgisch sind, sondern wir müssen schon überlegen, wo können wir digitale Technologie, überhaupt Technologie, in den Campus einsetzen, in einer sinnvollen Art und Weise, aber so, dass es nicht die Präsenz oder dieses Begegnen beschädigt, sondern im Gegenteil, dass es das Begegnen sogar noch effektiver macht.
Haben Sie einen Lieblingsort am Bodensee? Das muss jetzt nicht die Zeppelin-Universität sein.
Ja, die tolle Antwort wäre gewesen, mein Büro. Ja. Na, aber ich habe einen Lieblingsort und ich muss tatsächlich sagen, dass ich unglaublich gerne in Langenargen bin. Und da gibt es ja dieses Schloss Montfort. Mhm. Und es ist also ein fantastischer Ort, um einen Sonnenuntergang zu sehen. Und da bin ich sehr, sehr gern.
Lieber Herr Professor Mühlhahn, ganz herzlichen Dank für die sehr ausführliche Auskunft und für die Fragen. Und ich wünsche Ihnen gutes Gelingen für die Bemühungen um die zweite Kandidatur und noch ein gutes Ausklingen des aktuellen Semesters.
Ganz herzlichen Dank.
ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.